Deutschlandfunk Interview.
Es war die Nachricht des gestrigen Tages. Ex-US-Präsident Donald Trump wird ein weiteres Mal angeklagt. Der Vorwurf wiegt schwerer als alle Vorwürfe zuvor. Nach Überzeugung von Sonderermittler Jack Smith hat sich Donald Trump nichts weniger als eine Verschwörung zum Umsturz zu Schulde kommen lassen. Er habe gegen eigenes Wissen die Lüge verbreitet, die Präsidentschaftswahl, die er verloren und Joe Biden gewonnen hat, sei gefälscht gewesen und habe versucht, das Ergebnis der Wahl umzukehren, bis hin zum Aufruf an seine Anhänger, den Kongress zu stürmen. Die Szenen vom 6. Januar 2021 sind in das kollektive Bewusstsein der USA eingegangen und haben gezeigt, wie angreifbar eine an sich gefestigte Demokratie sein kann. Am Telefon begrüße ich jetzt Michael Link von der FDP. Er ist Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit. Guten Morgen, Herr Link.
Guten Morgen, Herr Heckmann.
Herr Link, mit welcher Gefühlslage blicken Sie auf die Vorgänge in den USA derzeit?
Ja, mit großer Spannung, denn das ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Gerichtsverfahren in der Geschichte der USA. Man darf das, glaube ich, ohne Pathos so deutlich sagen. Das ist ein Verfahren und nicht nur das einzige, mehrere dieser Art, mehrere könnten noch kommen. Das muss man so deutlich sagen.
Hat es so noch nicht gegeben, die Anklage gegen einen Ex-Präsidenten zu Vorgängen, die auch in seiner Amtszeit gefallen sind. Wie stichhaltig ist denn aus Ihrer Sicht die Anklage des Chefanklägers?
Juristisch, glaube ich, verbietet sich für uns von Deutschland aus eine konkrete Einschätzung über jetzt die Aussicht des Verfahrens und der Strafmaß. Aber dass die Justiz ihre Arbeit tut, dass die unabhängige Justiz ihre Arbeit tut, in einer Situation, und das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wo ein amtierender Präsident versucht, in ein laufendes Wahlverfahren einzugreifen, zuerst in der Wahlnacht selbst, als er die Auszählung stoppen will, dann danach in Georgia, als er versucht, Stimmen zu unterdrücken, die auf der anderen Seite waren, und dann, als tatsächlich all das nicht hilft, tatsächlich auch beteiligt ist, eben laut dem Ankläger, an einem Umsturzversuch. Das ist natürlich schon etwas, was juristische Aufarbeitung braucht. Und diese werden wir sehr genau natürlich auch verfolgen mit großer Spannung.
Das werden wir hier auch im Deutschlandfunk, auch mit Ihrer Hilfe dann möglicherweise in den nächsten Wochen und Monaten. Sie sagen, die Justiz tut ihre Arbeit. Die Anwälte Trumps, die argumentieren, die Staatsanwaltschaft wolle die Meinungs- und Redefreiheit des Ex-Präsidenten einschränken. Was halten Sie von dieser Argumentation?
In den USA ist gerade die Meinungsfreiheit eines der ganz wichtigsten Grundrechte, einer der wichtigsten Verfassungszusätze. Aber hier geht es ja konkret nicht darum, unsere Meinung sagen zu dürfen. Demonstrieren durften auch die Aufständischen vor dem Kapitol, selbstverständlich. Aber eindringen durften sie nicht. Und der Unterschied eben zwischen einem Demonstrationsrecht auf der einen Seite und aktiv eben einzugreifen in das Wahlverfahren, aktiv das Parlament zu stürmen, das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und auch hier muss man daran erinnern, dass es eben Hunderte von Verletzten, ja sogar Tote gab.
Es dürfte nicht trivial sein, Herr Link, Trump tatsächlich bewusste Lüge nachzuweisen. Er behauptet ja, bis heute sei er überzeugt, dass die Wahlen gefälscht waren. Und ebenso schwierig wird es möglicherweise zu beweisen, dass Trump den Sturm auf das Kapitol tatsächlich in dieser Form gewollt und geplant hat. Das ist also einen direkten Zusammenhang zwischen seinem Aufruf, seiner Rede und dem Sturm, das auf das Kapitol gegeben hat. Das Wall Street Journal, das kommentiert, man hätte die Anklage vielleicht lieber lassen sollen, wenn es nicht neue, ganz stichhaltige Beweise gibt. Also insofern, wie groß ist das Risiko auch politisch gesehen, dass diese Anklage jetzt erhoben wird auf dieser Grundlage?
Ich würde uns dringend raten, den politischen Teil vom juristischen zu trennen. Politisch natürlich gibt es jetzt kluge Stimmen hier und da, die sagen, das hilft doch vielleicht jetzt nur Trump mehr in den Vorwahlen. Aber man stelle sich vor, man würde mit Blick auf diese politischen Folgen jetzt eben solche Dinge ungeahndet lassen, Strafverfahren angesichts solch erheblicher Dinge wie eines Umsturzversuches eben nicht stattfinden lassen, nur mit dem Blick auf die politische Wirkung. Nein, man muss es trennen, den politischen Teil. Und natürlich ist es zunächst so, dass das auch die Basis von Trump in den Vorwahlen durchaus wieder befeuert. Aber unabhängig davon muss die juristische Aufarbeitung geschehen. Die juristische Aufarbeitung darf nie auf die politische Wirkung schauen. Jedenfalls nicht, wenn es solche Kapitalverbrechen sind. Und was deren juristische Aussicht angeht, Da, glaube ich, verbietet sich jegliche Vorausschau, denn da sollten wir das Verfahren abwarten, die Beweisführung abwarten und vor allem schauen, was denn tatsächlich dann in der Anklageschrift dann und in der Verhandlung vorgebracht wird und am Ende vor der Jury Bestand hat.
Große Teile der Republikaner, Herr Lincoln, auch Trump selbst, spricht von einer politisch motivierten Hexenjagd, die ihn davon abhalten soll, bei der nächsten Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr anzutreten. Ist das reine Desinformation oder ist an dem Vorwurf der politischen Motivation in solchen Verfahren in den USA was dran?
Nach meiner Erfahrung kann man das nicht sagen. Außerdem, wie gesagt, man muss das Politische und das Juristische hier wirklich trennen. Wenn Republikaner jetzt das vorwerfen und das ins Feld führen, dass es politisch motiviert sei, dann ist mit Sicherheit ihr eigenes Argument auch politisch motiviert, nämlich jetzt zu versuchen, im Rahmen der Vorwahlen sich sozusagen besser zu positionieren. Und da sieht man leider sehr deutlich, das muss man klar sagen, dass sehr viele Republikaner gerade im prominenten Bereich zwar sich hinter vorgehaltener Hand, niemals offen, hinter vorgehaltener Hand durchaus auch genervt und kritisch zu Trump zeigen, aber eben offen nicht. Aus Angst vor Trumps nach wie vor sehr, sehr starker Wählerbasis werden sie in den Vorwahlen das wahrscheinlich nicht so deutlich sagen, wie sie es eigentlich gerne sagen müssten oder würden. Denn klar ist auch, die Republikanische Partei wird eine Zukunft nur haben, wenn sie sich eines Tages auch tatsächlich besser früher als später von Trump lösen können.
Sehen Sie dafür irgendwelche Anzeichen?
Wie gesagt, momentan nicht, weil wenn Kritik geäußert wird, dann hinter vorgehaltener Hand oder leider nur von sehr wenigen. Chris Christie zum Beispiel im Vorwahlkampf macht das, Asa Hutchinson macht das.
Oder Mike Pence.
Also nur zwei Kandidaten von sehr vielen. Also wenn Kritik kommt, kommt sie hinter vorgehaltener Hand. Und das verschiebt eigentlich den dringend nötigen Erneuerungsprozess in der Republikanischen Partei. Denn das haben wir bei den Midterm-Wahlen gesehen. Auch in den USA wird es für diese sehr harte polarisierende Linie schwieriger, eine Mehrheit zu kriegen.
Millionen Amerikaner halten die letzten Präsidentschaftswahlen für gefälscht, obwohl die Fakten eine andere Sprache sprechen. Wie ist es Trump gelungen, aus Ihrer Sicht mit seiner wahrheitswidrigen Behauptung von den gefälschten Wahlen anzudocken?
Man muss nochmal daran erinnern, dass es zahllose höchstrichterliche Urteile gibt, sowohl richterliche Urteile in den Bundesstaaten als auch von Bundesgerichten, die in der Tat, wie Sie sagen, die Vorwürfe von Trump von der gefälschten Wahl deutlichst widerlegen. Dass es ihm dennoch gelungen ist, hat natürlich damit zu tun mit der Methode, mit der er generell Politik macht, nämlich Institutionen zu hinterfragen, Washington und die Regeln, die gesetzlichen Regeln sozusagen selbst außer Kraft zu setzen und sich darüber zu stellen, Verfahren zu umgehen, disruptiv, wie man sozusagen ja auch sagt, zu agieren. Das ist die Art und Weise, wie es ihm gelungen ist, mit einer extrem polarisierenden und auch teilweise auch hetzerischen Sprache die Gesellschaft weiter zu spalten und eben auch eine Wählerbasis anzusprechen, der für die jegliche Kompromiss, jegliches Zusammenarbeiten über die Parteigrenzen hinweg ein Tabu ist. Und das ist in den USA ein Problem, denn das gesamte gesellschaftliche System, das juristische und das politische System sind auf Zusammenarbeit zwischen den beiden großen Parteien angelegt. Er allerdings geht den komplett anderen Weg. Und das zeigt natürlich leider, wie gespalten diese Gesellschaft heute ist.
Hierzulande heißt es immer wieder, Herr Linke, Trump-Anhänger folgten dem Ex-Präsidenten, obwohl er mit zahlreichen Klagen konfrontiert ist. Kann es aber sein, dass sie ihm zu ihm stehen, gerade weil er mit diesen Klagen konfrontiert ist?
Wie gesagt, seine Basis, die er gewonnen hat durch seinen polarisierenden Kurs, die sammelt sich jetzt nochmal verstärkt um ihn. Das stimmt, das ist richtig. Aber wie gesagt, was würden wir machen, wenn mit Verweis darauf die politische Wirkung momentan die andere juristische Aufweitung nicht stattfinden würde? Dieses Spannungsverhältnis muss man aushalten. Und auf dieses Spannungsverhältnis müsste vor allem auch die Republikanische Partei selbst eine Antwort geben. Wie gesagt, hinter vorgehaltener Hand gibt es mehr und mehr Republikaner, die sagen, wir müssten eigentlich nach vorne schauen und uns Politik kümmern und nicht nur sozusagen einen ständesartigen Wahlkampf machen, sondern nach vorne schauen. Und politische Themen gäbe es genug. Gerade eben auch zum Thema, wie verhält man sich im Bereich der Wirtschaft, wie verhält man sich zum Beispiel eben auch zu den Fragen, die tatsächlich jetzt heute auch nach den aktuellen Umfragen die Mehrheit der Amerikaner interessiert. Und das sind eben vor allem eben wirtschaftliche Fragen.
Sie haben gerade eben gesagt, das Verfahren könnte zur Mobilisierung der Trump-Anhänger führen, kurzfristig jedenfalls erstmal. Welchen Einfluss wird das Verfahren haben auf die Vorwahlen der Republikaner und, falls sich Trump da durchsetzt, auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr?
Ich bin kein Prophet, ich kann nicht genau sagen natürlich, wie das Wahlergebnis sein wird der Vorwahlen, aber klar ist auch, er ist momentan weit führend in den Vorwahlen. Ja, er hat Kandidaten, die noch vor einigen Wochen und Monaten aussichtsreich aussahen, wie DeSantis zum Beispiel, den Gouverneur von Florida, hat er weit abgehängt. Aber man muss hier immer bedenken, dass die Vorwahlen eine völlig andere Geschichte sind als die eigentlichen Hauptwahlen dann, die eigentlichen Präsidentschaftswahlen. In den Vorwahlen im amerikanischen System ist es leider oft so, dass der jeweils radikalere, der lautere, tatsächlich auch belohnt wird und auch gewinnen kann. Das ist das Prinzip, auf das Trump aufgebaut hat. Aber das heißt noch lange nicht, das muss man komplett davon trennen, ob es ihm gelingen wird, eine Mehrheit in der Gesamtwahl zu bekommen. Hier kann es sogar zum gegenteiligen Effekt kommen, dass nämlich die Art und Weise, wie er jetzt vielleicht eben mit einer Verurteilung, mit dem Verfahren umgeht und wie die Urteile dann auch aussehen, dass es dann am Ende dazu führt, dass dann in der Mehrheit, in der eigentlichen Wahl dann im November 2024 er dann erneut verliert. Die Amerikaner sind deshalb, was die Wahlen angeht, die Gesamtwahlen, heute, glaube ich, kann man noch keine konkrete Voraussage sagen, wie die Wahl ausgeht. Also bitte immer Vorwahlen trennen vom eigentlichen Wahlgeschehen im November 2024.
Ex-US-Präsident Donald Trump wird heute vor einem Bundesgericht in Washington erwartet. Wir haben darüber gesprochen mit Michael Link, dem Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit. Herr Link, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Danke Ihnen.